Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Der gleichnamige Herr Luther ist in Berlin. Ich begrüße den Hauptstadt-Insider. Herzlich willkommen.
Lieber Herr Müller, was für ein Knüller. Wie immer galant vor der Wand der Bücher der Luther.
War das jetzt ein später Luther oder ein früher Goethe?
Nee, das waren Barockworte sozusagen mit Schnörkel und Freude und wenig Inhalt. Aber auch das passiert in der Politik ja öfter. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das auch in dem Gespräch passieren kann.
Herr Luther, ich würde heute gerne mit Ihnen über den neuen regierenden Bürgermeister Kai Wegner sprechen. Vor 2 Wochen etwa hat Dieter Hapel in seinem Bericht aus Berlin getitelt: Kai Wegner macht Bella Figura. Seitdem ist bekannt geworden, dass die CDU eine Parteispende entgegengenommen hat. Es gab dann etwas Verwirrung um die kolportierte Aussage von Kai Wegner, er sei kein Freund der Gendersprache. Und nun hat er auch noch zu einem Überfluss den Berliner Bürgern ein frohes Pfingstfest gewünscht. Ist der Mann noch aus dieser Zeit oder ist er irgendwie von gestern?
Lieber Herr Müller, ich benutze das Wort Zeitenwende. Die einen sagen, es ist der Weg zur Normalität in Berlin, zu dem, was Menschen erwarten, dass ein Feiertag so genannt wird, wie er heißt, Pentakoste, 50 Tage nach Ostern. Man darf also auch Pfingsten so benennen und nicht nur das Wochenende mit dem freien Montag nach irgendwann Himmelfahrt. Kai Wegner ist gestartet mit Ruhe und Bedacht. Die Journalisten in Berlin haben seine Regierungserklärung mit, na ja, viel rhetorisches Feuerwerk war nicht gerade dabei. Er hat oft genug wir gesagt. Das hat die Journalisten durchaus erstaunt. Und die letzten Tage, ich glaube, es war sogar jetzt in dem Moment, wo wir miteinander reden, ist er in Brandenburg zum Antrittsbesuch, um die Koordination der Berlin-Brandenburgischen. Bekanntermaßen liegt Berlin ja als Stadtstaat mitten im Herzen Brandenburgs. Es gab mal den Versuch einer Fusion, ist leider gescheitert. Und somit wird jetzt koordiniert gearbeitet. Und das ist schon, glaube ich, ein Zeichen. Und die Dinge, die Sie gerade genannt haben, sprechen doch eigentlich für, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht jedenfalls, für ein durchaus positives Herangehen an die Probleme dieser Stadt. Eins der Hauptthemen übrigens in Brandenburg ist die Digitalisierung. Hat mich sehr gefreut. Und tatsächlich gibt es schon die ersten Termine mit der Staatssekretärin für Digitalisierung, die in der Senatskanzlei sitzt, um die Priorität gleich richtig gesetzt im wahrsten Wortsinne zu haben.
Aber was ist denn mit unseren Medien und mit unserer veröffentlichten Meinung los, wenn eine Parteispende jetzt schon als anrüchig dargestellt wird?
Die Frage ist, wie man sie darstellt, dass Parteispenden zum allgemeinen Alltag dazugehören. Die haben natürlich immer Geschmäckle, wenn sie A sehr groß sind und B die damit verbundenen Auflagen nicht ganz eindeutig sind. Eine
Entschuldigung, aber wenn
Parteispende.
einer Kohle hat, warum soll er dann nicht mehr spenden als ich, der keine Kohle hat?
Weil die, die keine Kohle haben, nicht wissen, was sie mit ihrer großen Spende beabsichtigen. Viel Geld kann man doch anders gut auch.
Na, Herr
Ausgeben, als
Luther.
sie in irgendeine Partei zu stecken, der Hoffnung. Jetzt haben wir gerade ein digitales Problem. Ich habe ein Standbild, aber auch das wiederum ist ja eine gewisse Freude. Das hat man im Museum ja öfter. Das sind Bilder an der Wand, die sich nicht bewegen und trotzdem sehr wertvoll sind. Nee, aber zurück.
Solange Sie mich nicht Mona nennen, ist ja alles in Ordnung.
Nee, höchstens Lisa, aber auch das nur nach 2 Minuten Standbildzeit. Aber der Punkt ist ja, Parteispenden sind tatsächlich ein Problem, weil die damit verbundenen Regeln vielen nicht ganz klar sind. Eine Spende heißt eine Zuwendung an eine Partei, die einer politischen Richtung entspricht, die man selbst gerne in der Regierungsverantwortung sähe. Allerdings individuelle Wünsche. Lieber Herr Wegner, vor meinem Haus hätte ich gern ein Freibad aufgebaut. Damit spende ich Ihnen 800.000 Euro. Das ist nicht möglich. Es gibt also keine Wünsche oder keine Forderungen, die mit einer Spende verbunden sein können. Und das war so ein bisschen, naja, der Spender hatte gesagt, er würde sich dieses und jenes wünschen. Das hat er im
Ja,
Vorfeld
aber
nicht
Herr Luther,
erwähnt.
Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätsche. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, Sie wären Kai Wegner, wenn ich Ihnen jetzt 800.000 Euro spenden würde und der mich fragt, ja, Herr Müller, warum machen Sie denn das? Und ich sage, ich hätte gerne vor meiner Haustür ein Schwimmbad, dann kann der Kai Wegner das doch machen oder auch lassen.
Er
Aber
könnte sagen, wir
wenn
bemühen
er das Geld bekommt, bevor das Schwimmbad gebaut ist, und es wird ja wahrscheinlich vor meinem Haus gar kein Schwimmbad gebaut, wo ist dann das Problem?
Ich könnte Ihnen eine gute Firma empfehlen, die für weniger als 800.000 einen Swimmingpool in den Garten baut, sofern Sie einen hätten. Aber das ist ja nicht
Ich
der
brauche
Punkt der
erstmal
Dinge.
einen neuen Zaun, Herr Luther.
Damit die nicht alle in ihr Schwimmbad wollen, verstehe ich. Aber Parteispenden und die damit verbundenen Akteure als auch Wünsche, das gibt ja in Berlin auch die Diskussion um das neu aufgebaute Stadtschloss, genannt Humboldt-Forum, wo die Spender zwar gespendet haben, aber der Hintergrund der Spender auch mitunter dem einen oder anderen nicht gefällt. Das ist so eine Diskussion, die viele moralische und ethische Aspekte berührt und die aber klaren Regeln unterliegen. Spenden, womit die verbunden sind, ist klar. Es gibt bestimmte Höhen. Sie müssen publizierbar sein. Sie müssen nachvollziehbar sein. Die Spender müssen bekannt sein. Es dürfen keine Forderungen, Wünsche mit verbunden sein. Das ist alles sehr transparent und offen für die, auch die Journalisten, die sich dafür interessieren. Und der Spender hat an die Partei gespendet. Andere Parteien bekommen auch große Zuwendung. Selbst die Klimakleber bekommen, nachdem sie jetzt einmal auf die Mütze bekommen haben, ordentliche Zuwendung als Trostpflaster für ihre erlittenen Qualen. Nicht nur den Klebstoff an der Hand, sondern auch noch die polizeilichen Verfolgungen und die staatsanwaltlichen Ermittlungen. Also, das ist ja alles mit finanziellen Zuwendungen verbunden. Und es war alles legitim. Wäre es nicht so gewesen, würden andere Schlagzeilen die Tagesabläufe bestimmen. Man versucht etwas zu finden, man versucht etwas in die Schlagzeilen zu bringen. Das ist bisher nicht gelungen. Ein ruhiger Start heißt nicht, dass nichts passiert, aber ein ruhiger Start heißt, dass besonnen an die Arbeit gegangen worden ist. Und das mit der Bella Figura ist zwar italienisch. Italienische Verhältnisse in Berlin sind immer ein bisschen schwierig, weil da so mafiöse Anklänge kommen. Aber ich denke, der Start ist erstmal gelungen. Und jetzt ist die Frage, was er daraus macht nach der Startphase. Nach der Mühsal der Berge kommt jetzt die Schwierigkeit der Ebene. Und die ist jetzt zu bewältigen durch Kai Wegner. Und wie gesagt, die ersten Schritte sind gegangen. Heute ist er in Brandenburg, während wir hier sprechen. Und was daraus resultiert, kann hoffentlich auch nur positiv sein. Da spende ich mal Applaus ohne Spendenerklärung.
Also, ich würde natürlich nicht alle Italiener oder italienischstämmigen Bürger in Berlin mit der Mafia in Verbindung bringen, sondern eher mit Pizza, Pasta und was es da sonst noch Leckeres gibt.
Vielen
Aber
Dank für die Einschränkung. Aber auch das mit der Gendersprache übrigens erinnert mich gerade daran, ist auch ein Aspekt, dass Kai Wegner gerade aus und Deutsch spricht, wie es Martin Luther in seiner Bibel ja auch entsprechend manifestiert hat. Die deutsche Schriftsprache basiert ja auf seiner Bibelübersetzung. Also ich finde, dass die Sprache durchaus genug Aspekte hat, die man berücksichtigen, nutzen und grammatikalisch erstmal lernen sollte, bevor man sie mit Gendern kaputt macht. Also durchaus klare deutsche Sprache im Roten Rathaus auch wieder. Ansatz der Vernunft finde ich persönlich als Mensch hier zwischen uns beiden gesagt gut.
aber auch da ist es ja so, dass das, was in den Zeitungen stand, er gar nicht gesagt hat. Weil die ersten Titel waren, in der öffentlichen Verwaltung Berlins wird nicht mehr gegendert. In Wahrheit hat er gesagt, ich gendere nicht und ich unterschreibe keinen Brief, der gegendert ist. Also es gab von ihm gar keine Anweisung, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt machen könnte, also ob er dafür die Autorität hat, die öffentliche Verwaltung entsprechend anzuweisen. Er hat nur gesagt, ich mache es nicht. Aber die Überschriften waren, Berlin macht es nicht. Also wird da schon Druck gegen Wegner aufgebaut? Wird da schon eine Frontstellung bezogen? Will man da schon gegen ihn schreiben und die Leute aufwiegeln?
Die gute Botschaft dahinter ist, wenn Kai Wegner etwas sagt, spricht Berlin. Okay, so viel Autorität wird ihm mittlerweile zugetraut, dass man das sogar ernst nimmt, was er sagt. Die weniger gute Botschaft haben Sie ja auch gerade vermittelt, dass nicht alles, was Kai Wegner als Mensch, Figur und Persönlichkeit sagt, auch als regierender Bürgermeister, kann sofort, darf sofort, muss sofort umgesetzt werden, weil er ist ja eine Mannschaft. Er führt selbige, er ist zwar Primus inter pares, wie es damals Eberhard Diepgen auch schon gesagt hat, ist lateinisch, heißt Erster und dergleichen. Für die, die uns zuhören und vielleicht das ein oder andere Latinum vergeigt haben. Aber als Erster und dergleichen ist er eben nicht König und gekrönt wie Charles vorher in London, sondern er ist gewählt und legitimiert und muss diese Legitimation jeden Tag aufs Neue beweisen. Das ist auch wiederum eine sehr schöne Lehre der demokratischen Erfahrung der Vergangenheit.
Gut, dann kommen wir zu Charles. Der hat ja seinen missratenen Sohn Harry und Kai Wegner scheint seine missratene Tochter zu haben. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, Ballerdorf, Ballendorf oder so ähnlich, die ein Interview bei den Tagesthemen wohl in den Sand gesetzt hat, als es um die Frage ging, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Die Dame kommt, glaube ich, von der Bundespolizei oder von einer anderen hohen Bundesbehörde mit viel Vorschusslorbeeren, aber dieses Interview war nicht besonders gut. Ist es nicht eigentlich üblich, dass Politiker wenn sie nicht die Kernarbeit gemacht haben, die Ochsentour bewältigt haben, mal schnell irgendein Medientraining an einem Wochenende absolvieren, damit sie drei Sätze gerade aussprechen können?
Lieber Herr Müller, Ihre Mafia-Entschuldigung belegt ja auch schon, dass wir sofort die Schere im Kopf haben, wenn wir eine Äußerung loslassen, wie man sie zwischen zwei Menschen im Gespräch mal loslässt. Wenn Leute in Verantwortung sind oder in öffentlicher Wahrnehmung, wie wir jetzt hier beide im Internet, dann erwartet man, dass man sich medienkonform und korrekt äußert, ohne Ecken und Kanten. Damit werden wir aber langweilig. Wenn ein Mensch eine Äußerung tut, die streitbar ist, dann ist er in aller Munde. Er muss allerdings korrekt streitbar sein. Man siehe, was unser neuer Bundesverteidigungsminister in die Reihe bekommt, Dinge zu tun, die ihn als beliebtesten Politiker in Deutschland gerade dastehen lassen. Wenn eine neue Berliner Politikerin eine Rede tut und man darauf reagiert, ist sie zumindest im Bekanntheitsgrad gestiegen, in der Wertigkeit oder Bewertung wiederum erstmal eine Stufe tiefer. Bekanntheit hilft ihr aber beim nächsten Mal wiederum wahrgenommen zu werden und Wahrnehmung ist mindestens 50% des Geschäfts der Politik. Wenn sie jetzt noch gut wird in dem, was sie sagt, dann sind Wahrnehmung, Bekanntheit, Bekanntheitsgrad und Äußerung in einem wunderbaren Gleichgewicht und dann passt es wieder. Da müssen wir noch hinkommen, dass wir die Verantwortung haben, die unserer Aussagekraft entspricht, dass wir vielleicht auch die Bedeutung erlangen, die unserer Worte entsprechen, die wir hier miteinander austauschen oder
Ach,
unseren Worten.
unsere Bedeutung ist, finde ich, schon ziemlich groß. Und das mit der Verantwortung, das sind ja wieder ganz große Schuhe, die wir dann tragen müssen. Die erinnern dann vielleicht schon an Charlie Chaplin. Das muss ja dann auch nicht sein.
Wenn es wenigstens lustig ist. Aber das Schöne ist natürlich, dass wir uns anmaßen dürfen, Dinge zu beurteilen in der Demokratie, die gewählten Vertreter tun. Darüber dürfen wir uns eine Meinung bilden. Und die Meinungsfreiheit ist ja nach Artikel 5 Grundgesetz Gott sei Dank gegeben, sodass wir beispielhaft mit unserer Meinung vielleicht andere motivieren, auch eine zu haben.
Wobei, wenn Sie Annalena Baerbock kritisieren, von mir aus auch wirklich sachlich, oder eine andere Bundesministerin, dann kann es Ihnen schon entgegenschallen, das sei Antifeminismus, den Sie da von sich geben und vielleicht sogar noch Schlimmeres. Also manche Dame so links von der politischen Trennlinie kann mit Kritik nicht so gut umgehen.
Immer noch besser als in Erdogans Land, der zwar wieder bestätigt worden ist als Präsident, wo Journalisten jetzt auch verfolgt werden, weil sie sich wohl diffamierend geäußert hätten, nicht mal über ihn, sondern über Sachverhalte. Und da wird es dann schon wirklich gefährlich, wenn Journalisten keine Freiheit mehr haben, das zu sagen, was sie als Informationsgrundlage glauben, bekannt geben zu müssen. Da haben
Also
wir, glaube ich, den Privileg.
ich weiß ja, dass Kreuzberg die achtgrößte türkische Stadt ist. Aber das führt uns ein bisschen weit vom Thema weg, weil man müsste dann natürlich auch mal genau schauen, welche Parteien denn den Oppositionskandidaten unterstützt haben und ob denn die wirklich durchgängig demokratisch sind oder ob die nicht auf eine andere Art und Weise als Erdogan das seit vielen Jahren tut, die Demokratie auch hätten einschränken wollen.
Na gut, wenn die demokratischen Rahmenbedingungen in der Türkei insgesamt nicht mehr so demokratisch sind, wie sie vielleicht mal waren, dann gilt das sicher auch für die andere Seite, die da zur Wahl stand, dass die Mittel, die man dort nutzt, legitim die gleichen oder ähnlichen sind. Das unterstelle ich nicht. Die Hoffnung setzt ja immer voraus, dass der entsprechende Gegner demokratische Strukturen, demokratische Regularien beherzigt und nach selbigen agiert. Ist in so einem Rahmen natürlich schwierig, wenn die Umstände andere sind, als man die normalen demokratischen Strukturen finden würde, wie wir sie hier haben. Und das bisschen Feminismus, das würde ich mir gerne gefallen lassen, der mir vorgeworfen würde, wenn ein Mann eine Frau kritisiert. Also Entschuldigung, worüber reden wir? Es kommt auch wieder Normalität rein, wie wir in Berlin ja erleben. Da wird sogar die Gendersprache in Frage gestellt.
Dann würde ich gerne mit einem kurzen Komplex abschließen unser heutiges Gespräch, nämlich die Frage stellen nach Herrn Merz. Ich frage Sie ja fast immer nach Herrn Merz und kriege immer super positive Antworten von Ihnen. Da
Ja.
geistert nun durch die Gazetten, dass die Vereinigungen der CDU, also Junge Union, Seniorenunion, Frauenunion und was es da alles an Unionen noch gibt, acht an der Zahl, ziemlich sauer sein auf Herrn Merz, weil er hätte ihnen vorgeschrieben, dass sie 3 Millionen Euro sparen müssten. Nicht pro Vereinigung, sondern insgesamt, was also pro Vereinigung etwa 300.000 Euro ausmacht, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie groß die Vereinigung ist, weil die CDU Mitglieder verliert und weil die CDU aufgrund der verlorenen Wahl auch nicht so viel Bundestagswahlzuschüsse erhalten hat. Und weil die Spenden wohl auch in der Opposition nicht so üppig fließen, wie wenn man an den Schalthebeln der Regierungsmacht sitzt. Frage also, wird Herr Merz überleben oder wackelt er?
Na, wenn Sie eine zu kurze Bettdecke haben, ist egal, wo Sie ziehen, immer zu kurz und kalt. Das heißt, die CDU hat, haben Sie korrekt analysiert, weniger Mitglieder, ist nicht eine Regierungsverantwortung. Und die Vereinigungen, die 11 Vereinigungen, die es gibt bei der CDU, das sind die Institutionen, die quasi das Gesamtbevölkerungsbild widerspiegeln. Sie haben Junge Union, Seniorenunion, Sie haben die MET, die Mittelstandsvereinigung, als auch die CDA, christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, um die bipolaren Gegenpole zu benennen, genannt. Einige der Vereinigungen erheben keine Mitgliedsbeiträge. Das heißt, sie leben allein von den Zuwendungen der CDU. Bei der Seniorenunion ist es so, da gibt es nach langem Streit seit, glaube ich, 2002 einen Mitgliedsbeitrag von monatlich 5 €, was aber, wenn jemand schon CDU-Mitglied ist, schwer vermittelbar ist, weil der natürlich sagt, ich zahle ja schon meinen Mitgliedsbeitrag der CDU, wenn ich jetzt noch monatlich 5 € extra für die Seniorenunion zahle und bin vielleicht noch in einer Frauenunion, in einer, na gut, Jungunion, Seniorenunion schließen sich gegenseitig aus. Aber dann wird es schon finanziell, sagen wir mal so, nicht belastend, aber doch ein bisschen anstrengend. Die Schwierigkeit ist, wenn eine Partei selber zu wenig Geld hat, um die Ausgaben zu tätigen, die sie tätigen muss, die Angestellten der Zentrale zu bezahlen, Wahlkämpfe zu gestalten, entsprechende Ausgaben zu tätigen, die ja aufgrund der Inflation und anderer widrigen Umstände immer höher werden, die Einnahmen aber weniger, dann muss ich etwas reduzieren. Und wenn ich die Zuwendung an die Vereinigung reduziere, dann wird es natürlich gefährlich, weil dann die substanzielle Arbeit in den Segmenten, wo die Partei ja stark ist, gerade bei den Senioren und gerade bei den Jungen, gerade bei den Mittelständlern, gerade bei den Arbeitnehmern, das sind ja die Flügel christlich oder der Evangelische Arbeitskreis zum Beispiel oder Frauenunion, das sind alles sehr bedeutsame Institutionen in ihrem Rahmen, wenn die in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Heißt das, sie können weniger für sich Veranstaltungen machen, sie können weniger Publikationen drucken oder entsprechend im Internet guten Auftritt hinlegen. Und das reduziert die Wirksamkeit der CDU. Das heißt, sie werden Herrn Merz und die CDU als solche insgesamt seltener, weniger und weniger intensiv erleben. Die Strahlkraft nimmt also ab, weil man die Lampe runterdimmen muss. Und das ist dann schon schwierig.
Nein, danke Ihnen für die Antwort auf die Frage, die ich gar nicht gestellt hatte. Meine Frage war ja, wackelt Herr Merz?
Er kann nicht wackeln. Er hat eine feste, starke, intensive und gute Grundlage in Form der CDU, die aber als solche, wie Sie es gerade beschrieben haben, nicht in Regierungsverantwortung ist. Ergo, keine Zuwendung aufgrund ihrer Größe und ihrer Verantwortungsfähigkeit bekommt. Und damit, ist das Fundament, auf dem er steht, kleiner geworden. Er
Gut,
wackelt nicht, aber das Fundament ist kleiner.
jetzt bohre ich aber nochmal nach. Er ist ja nicht mit 100% aller Stimmen gewählt worden, sondern.
Ist das Adenauer?
Nein, nein, ich kritisiere das nicht. Ich sage nur, er ist mit über 50% gewählt worden, aber nicht mit 100. Also gibt es ja 30, 40, 45%, die ihn nicht gewählt haben und die nun sagen könnten: Mensch, der Merz holt keine Kohle ran, der Merz schafft es nicht, die CDU über 30% zu bringen, der Merz holt die verlorenen AfD-Wähler nicht zurück, die Oppositionsarbeit ist nicht so glänzend, wie sie sein könnte, wenn da jemand anders wäre. Ich sage nur, das könnte man ja sagen. Und dann könnte es ja schnell zu einer Revolte kommen und vielleicht auf einem Parteitag mal bei Vorstandswahlen ein Gegenkandidat auftreten.
Ja, Revolte endet mit Volte. Da müsste man erstmal einen geeigneten Kandidaten haben. Und Herr Merz heißt ja nicht Merlin, der aus dem Hütchen zaubern kann und kann sagen, ich kann all die Probleme sofort lösen, die Sie gerade genannt haben. Über 50% heißt, er hat mehr als die Hälfte der Leute, die ihn wählen durften beim Parteitag, die ihn bestätigt haben. Bei 1001 Delegierten, die da zur Verfügung stünden, sind es also mindestens 501, die es getan haben. Und er ist sozusagen auf Bewährung, wie jeder Parteichef dort im Amt und nach den Vorgängern, die nicht so lange im Amt waren wie Angela Merkel, ist es vielleicht sinnvoll, eine Phase von Konsolidierung zu haben, eine Phase der Stabilität. Und wenn nach geraumer Zeit natürlich sich keine Erfolge einstellen, dann ist der Automatismus einer Partei immer der, dass der, der führt und zum Erfolg nicht geführt hat, in Frage gestellt werden darf. Und die Resultate sind uns allen aus der Vergangenheit aus den großen Volksparteien bekannt. Leider mit negativen Folgen.
Herr Luther, ich fand unsere heutige Unterhaltung sehr anregend. Sie begann mit Barockgedichten oder
Nicht
Barockreimen.
Gedichten, Worten, Worten, die
Barockreimen.
barock, nein, nicht mal gereimt. Es waren Wortkaskaden, die wiederum vielleicht nicht notwendig waren, aber zumindest den Raum mit Klang gefüllt haben.
Sehen Sie, am Anfang haben Sie mich belehrt, am Ende haben Sie mich belehrt. Zwischendurch ging es mal um das große oder kleine Latinum, und ganz eben vorher, ein paar Sekunden vorher noch um Algebra, ich hoffe, das ist wenigstens der richtige Begriff, also
Für die Parteispenden?
die Hälfte von 1001 Delegierten sind 501 Delegierten, also 501 Delegierten sind die Mehrheit. Ich fand das heute bildungsfernsehmäßig. Also ich habe gedacht, wir sind jetzt hier vielleicht bei Alpha vom Bayerischen Fernsehen oder einem anderen. Arte, Phoenix nicht. Aber Arte, naja,
Gut, wenn wir dafür Gebühren kriegen
vielleicht
würden,
im
Müller.
Nachtprogramm von Arte.
Aber das Schöne ist, wir machen es nicht mehr gebührenfinanziert, wir machen es aus Lust an der Freude und aus dem Drang, Informationen, die wir vielleicht haben, weiterzuvermitteln an die, die es interessiert. Und wenn es jemand interessiert, ist es schön. Ansonsten können wir weiter Bücher lesen und haben genug Lektüre, mit der wir uns gegenseitig beschäftigen können.
So machen wir das, lieber Herr Luther. Ich danke Ihnen für heute.
Ebenso, lieber Herr Müller, danke.
Und Tschüss.
Tschüss.